Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt.
Hallo, hier ist Lilly von Not Your Opfer. Heute machen wir eine Folge zum Thema digitale Gewalt. Und zwar genauer geht es um technische Aspekte von digitaler Gewalt. Und ich sitze hier heute mit Jule aus dem Podcast-Team. Hallo Jule.
Hallo, hallo Lilly.
Cool, ja, ich freue mich sehr, über dieses Thema zu sprechen. Es ist nämlich auch ganz spannend, weil eigentlich redet man ja heutzutage relativ viele über digitale Gewalt, habe ich so das Gefühl. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die meisten Leute, wenn sie an digitale Gewalt denken, an Hate Speech denken, also Hassrede im Internet. Und digitale Gewalt hat aber auch noch ganz viele andere Aspekte. Und darum wird es bei uns heute gehen, weil Jule ist nämlich glücklicherweise Expertin dafür. Genau, Jule, willst du einmal kurz sagen, was ist so dein Berührungspunkt mit diesem Thema und warum kennst du dich so gut aus damit?
Ja, gerne. Und zwar arbeite ich in einem Projekt mit, das heißt ein Team gegen digitale Gewalt. Und der Schwerpunkt von unserer Arbeit ist eben digitale Gewalt nicht durch anonyme Täter im Internet, sondern digitale Gewalt, die im Kontext von häuslicher Gewalt passiert. Das heißt insbesondere natürlich in Paarbeziehungen zwischen Ex-PartnerInnen oder aber auch im sozialen Nachraum.
Das heißt, wir sprechen also heute hauptsächlich über so Überwachung, Apps, also welche Apps werden dafür so verwendet, welche Technik, also es können ja irgendwie Handys sein oder Laptops, aber es gibt ja zum Beispiel auch diese AirTags, also mir sind die ein bisschen fremd, die gibt's ja noch nicht so lange, aber genau über die sollten wir auf jeden Fall auch reden und dann so Sachen wie Passwortsicherheit oder Handy-Einstellungen. Genau. Und worüber wir auf jeden Fall heute nicht reden werden, ist einerseits digitale Gewalt, wie sie zum Beispiel im Kontext von dem Festival Monis Rache stattgefunden hat. Das kennen ja wahrscheinlich auch viele von euch ZuhörerInnen, als eben so Videos aufgenommen wurden von Flinta in intimen Situationen, die dann nachträglich ins Internet gestellt wurden. Das ist ja auch eine Form von digitaler Gewalt. Darum geht's aber heute nicht. Es geht auch nicht um Überwachung im Sinne von staatlicher Überwachung oder durch Konzerne, sondern es geht wirklich im Kontext von so partnerschaftlicher Gewalt. Genau, und dass wir nicht über Hate Speech reden, das hatte ich ja gerade eben schon angedeutet. Wir haben uns, als wir die Folge vorbereitet haben, schon ein bisschen drüber geredet, dass es vielleicht ein Problem sein könnte, dass alles, was wir jetzt besprechen, also wir werden, glaube ich, ziemlich doll ins Detail gehen und eben uns so ganz genau anschauen, okay, wie funktioniert das eigentlich mit der Überwachung und vor allem, wie kann man das halt feststellen, dass man überwacht werden und was kann man dagegen tun? Also, oder wie kann man sich auch davor schützen? Dass all das auch wie so eine Art Anleitung oder Handbuch in Anführungsstrichen für TäterInnen gesehen werden könnte, weil die ja quasi durch unsere Folge auch sich Tipps holen können, wie man das alles angehen kann. Aber wir haben uns trotzdem dafür entschieden, die Folge auf jeden Fall zu machen, weil eben Aufklärung super wichtig ist. Außerdem ist es ja auch so, dass es im Internet auch total viel Werbung gibt für alles Mögliche, diese Tracking-Apps und Tipps in Täterforen und quasi die Leute, die Infos dazu finden wollen, die werden die wahrscheinlich auch finden.
Ja, leider ist das so. Ich denke auch, wenn man bewusst danach googelt und sich dazu entschieden hat, solche Formen von Gewalt anzuwenden, dann ist es leider relativ problemlos möglich, da auch die Informationen zu finden. Und deswegen denke ich auch, dass es eben wichtig ist, einfach möglichst viele Menschen darüber aufzuklären, weil ich glaube, die meisten Formen von digitaler Gewalt sind mit ein bisschen Aufklärung schon gar nicht mehr möglich.
Also quasi diese Form, über die wir heute reden.
Ja. Genau.
Du hast ja eben schon mal ein bisschen erklärt, quasi wie du zur Expertin zu diesem Thema geworden bist. Aber willst du noch mal ein bisschen genauer das Projekt vorstellen und noch mal sagen, was ihr da so macht und wie man euch findet?
Ja, gerne. Also das fing für mich an. Letztes Jahr habe ich eine Ausschreibung gesehen und da wurden Menschen gesucht, die Lust haben, sich zu TechniktrainerInnen ausbilden zu lassen, um dann eben solche Schulungen zu digitaler Gewalt zu geben. Genau, und die Ausschreibung war vom Institut für Technik und Journalismus und mich hat das direkt angesprochen, weil ich ja ursprünglich auch Mathematik studiert habe und seitdem aber viel im Gewaltschutz arbeite und dann so ein bisschen dachte so, das könnte ja was sein, wo ich so meine unterschiedlichen Interessen verbinden kann. Und witzigerweise haben mir auch dann 3 Leute aus ganz unterschiedlichen Kontexten gleichzeitig diese Ausschreibung weitergeleitet und geschrieben so, hey Jule, wäre das nicht was für dich? Mhm. Und genau, und dann habe ich mich direkt beworben und wurde auch direkt eingeladen und es hat irgendwie direkt von Anfang an so total gevibed. Genau, und das ist ein Projekt, wo jetzt insgesamt 7 TrainerInnen ausgebildet wurden zu ExpertInnen für digitale Gewalt. Und jetzt, also ich glaube, das so ein halbes Jahr ging eben diese Weiterbildung. Wobei Weiterbildung klingt jetzt so ein bisschen so, als hätten wir da die ganze Zeit in irgendeinem Kurs rumgesessen. Aber tatsächlich haben wir uns, glaube ich, einen Großteil der Inhalte auch selber angeeignet und selber so recherchiert, ganz viel ausprobiert. Wir haben ganz viel Technik uns auch angeschafft, Tracker ausprobiert, haben viele Stunden in Handy-Einstellungen rumgeklickt und geguckt, was kann man eigentlich alles machen und wie kann man irgendwelche Apps benutzen, um sich gegenseitig zu überwachen. Haben uns natürlich auch ExpertInnen eingeladen, die uns dann Workshops gegeben haben. Genau, und so seit Anfang diesen Jahres geben wir jetzt bundesweit Schulungen, hauptsächlich für Einrichtungen des Gewaltschutzsystems. Also die richten sich in erster Linie an Fachkräfte aus Frauenhäusern, aus Frauenberatungsstellen.
Mhm. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, während du quasi in der Weiterbildung warst, dass du auch immer wieder meintest, du hast gerade irgendwie so 5 Handys zu Hause liegen oder so und ja, hab diese ganzen Spywares, diese Programme drauf installiert, um eben zu schauen, okay, wie wirken die sich eigentlich aus und wie kann man die dann finden, wenn sie einmal installiert sind und so. Das hat sich schon sehr hands-on angehört. Und vor allem hat es mir auch irgendwie so gezeigt, ah, okay, ihr müsst euch alles auch so selber erarbeiten. Das heißt, dieses ganze Wissen gibt es noch gar nicht. Ihr habt es auch zum Teil einfach selber zusammengetragen erstmal.
Ja, ich denke, das war auch so ein Grund, warum das irgendwie für mich auch so ein total wichtiges Projekt war und ist, weil es eben tatsächlich fast nichts gibt, also praktisch kaum ExpertInnen, die genau auf diesen Bereich spezialisiert sind. Also es gibt seit ein paar Jahren die Technikberatung vom Anti-Stalking-Projekt vom Frieder-Frauen-Zentrum hier in Berlin. Aber das ist halt eben so fast die einzige Stelle, die bundesweit wirklich für diese technischen Fragen ansprechbar ist. Und das ist natürlich total wenig, wenn man sich vorstellt, dass so ja eigentlich fast alle Gewaltschutzeinrichtungen schon mit diesem Thema konfrontiert waren und regelmäßig sind.
Mhm. Ja, das ist echt wenig. Aber gut, dass es jetzt euch gibt und dass ihr wirkt ja quasi als MultiplikatorInnen. Also ihr gebt quasi euer Wissen an Fachstellen, an Frauenhäuser und eben auch alle möglichen Menschen, die sich dafür interessieren, die halt potenziell damit konfrontiert sind, eben weiter. Das ist ja schon voll sinnvoll. Ja, weißt du auch, ob es vielleicht noch so einen zweiten Schwung quasi gibt, um nochmal TrainerInnen auszubilden?
Also teilweise ja, weil es gibt jetzt quasi schon ein Folgeprojekt. Das ist aber so ein bisschen eingegrenzt auf das Bundesland Sachsen-Anhalt. Und da soll es auch weitere ExpertInnen geben. Und natürlich ist es aber eben auch so, dass wir halt im Rahmen dieses Projekts Fachkräfte letztlich auch zu MultiplikatorInnen ausbilden. Das heißt, eben eigentlich ist auch Ziel, dass in den einzelnen Einrichtungen vielleicht Fachkräfte sagen, oh, das interessiert mich total und sich eben ja auch in Zukunft mehr damit beschäftigen und dann eben auch zu ExpertInnen dafür werden.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das noch weitergeht und ob das jetzt auch dann so ein bisschen bekannter wird, weil ich glaube, bevor wir drüber geredet haben, oder du eben dich da involviert hast in diese Weiterbildung und diese Schulungen. Also ich habe mir schon Gedanken über diese Themen gemacht, halt im Kontext von, okay, was wir vorhin gesagt haben, dass wir darüber eigentlich nicht reden. Also so Überwachung durch so den Staat oder Konzerne und habe schon irgendwie versucht, mein Handy da ein bisschen zu wappnen. Aber mit Spyware oder so kannte ich mich wirklich noch gar nicht aus. Und sag mal, wie oft gibst du jetzt solche Schulungen beziehungsweise ihr? Und also wenn quasi unsere Zuhörerinnen an einer Stelle arbeiten, wo das auch mal relevant wäre oder wenn ihr jetzt denkt, oh ja, sowas brauchen wir auf jeden Fall auch bei uns in der Einrichtung. Wie würde man euch dann konkret finden und ansprechen?
Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich bei uns im Team, wer wie viele Schulungen gibt, weil das richtet sich viel auch nach den Kapazitäten, die wir gerade haben. Mhm. Ich glaube, ich selber habe jetzt so 5 gegeben bisher. Mhm. Genau, und es ist für
also
mich
1-2 im Monat quasi.
Ja, etwa. Ja,
ja. Ja, ist ja schon eine gute Zahl.
Ja, und es gibt aber andere bei uns im Team, die noch deutlich mehr geben, beziehungsweise sind auch jetzt schon so ein paar Folgeprojekte entstanden. Es gibt zum Beispiel ein so ein Projekt, wo es so eine quasi IT-Telefonberatung für Frauenhäuser gibt. Und das haben eben auch 2 aus unserem Team übernommen.
Ah, cool.
Ja, und so ein paar weitere Projekte. Oder wir haben jetzt auch schon so eigene Schulungsreihen, die nächstes Jahr anlaufen. Also es wird sicherlich noch weitergehen. Und bisher ist es eigentlich die ganze Zeit so, dass wir mehr Anfragen kriegen, als wir bearbeiten können. Das ist echt krass. Also selbst wir hatten am Anfang so einen Testdurchlauf. Und diese Schulungen, die waren wirklich nach einer Woche ausgebucht.
Ja, aber es zeigt es eben auch, dass es halt dazu noch nicht so viel gibt und dass es jetzt erst so im Kommen ist.
Ja.
Und wie findet man euch? Also kannst du nochmal den Namen sagen? Also wir werden es auf jeden Fall natürlich auch in die Shownotes stellen. Genau, aber dass man es einmal nochmal gehört hat oder wie die Internetadresse ist.
Ja, also wir haben eine Website, die heißt ein-team.org. Ganz einfach. Das ist sozusagen auch so die Kurzform, mit der wir das Projekt immer bezeichnen, einfach als ein Team. Genau, und da findet man auch unsere Kontaktdaten, da kann man uns anschreiben und da ist auch so ein Überblick über alle Schulungsmodule, die wir geben können und auch immer so ein paar aktuelle News, was wir gerade machen.
Ah, cool, okay. Genau, jetzt wollen wir ein bisschen inhaltlicher einsteigen. Wir haben jetzt gerade daran, dass du auch gerade meintest, dass ihr eben so viele Anfragen bekommt für Schulungen, hat man ja auch schon gesehen, das Thema ist auf jeden Fall wichtig und unterbelichtet. Kannst du zum Einstieg vielleicht nochmal so eine ganz genaue Definition davon geben, was so digitale Gewalt ist, beziehungsweise diese technischen Aspekte von digitaler Gewalt?
Ja, gerne. Also ich glaube, ein bisschen gibt es das Problem, dass auch bei verbreiteten Definitionen von digitaler Gewalt häufig der Fokus eher auf so Hate Speech und so liegt. Aber es gibt eine Definition vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, die benutze ich auch selber immer ganz gerne in Vorträgen, weil die halt eben diese digitale Gewalt im Kontext von häuslicher Gewalt mit berücksichtigt. Und die sagt eben, dass es sich dabei um eine Form von geschlechtsspezifischer Gewalt handelt, dass es eben Gewalt ist, die sich technischer Hilfsmittel und digitaler Medien bedient. Oder aber Gewalt, die im digitalen Raum, zum Beispiel auf Online-Portalen oder sozialen Plattformen stattfindet. In der Definition wird auch noch betont, dass es eben gerade im Kontext von häuslicher Gewalt oder von Partnergewalt digitale Gewalt oft nicht so losgelöst von anderer Gewalt stattfindet, sondern häufig eher eine Weiterführung von Gewaltdynamiken eben mit digitalen Mitteln darstellt.
Mhm. Ja, ergibt absolut Sinn. Ich habe gerade auch gedacht, der BFF hat einfach immer die besten Definitionen.
Ja, so ist das wohl.
Und weißt du, ob es konkrete Zahlen gibt, also wie häufig digitale Gewalt ist oder jetzt gerade auch dieser Teilbereich, über den wir reden? Also gibt es da Studien oder Schätzungen oder wie kann man sich dem nähern?
Das ist ein bisschen schwierig, weil es gibt tatsächlich praktisch keine wirklich aussagekräftige Prävalenzstudie dazu. Also insbesondere gibt es halt keine repräsentative Studie zur Betroffenheit für Deutschland. Mhm. Und das ist halt auch was, was einfach fehlt, wo einfach alle sagen, so, wir brauchen unbedingt diese Studien, weil nur wenn man genaue Ergebnisse hat, kann man eben ja auch richtige geeignete Strategien entwickeln, um das Problem zu bekämpfen. Was wir aber sagen können, wenn wir jetzt über digitale Gewalt allgemein sprechen, es gibt zum Beispiel eine Studie von Plan International, die hat über 1000 Mädchen und junge Frauen in Deutschland befragt und da haben etwa 70% angegeben, dass sie bereits digitale Gewalt und Belästigung in sozialen Medien erlebt haben.
Mhm.
Und das lässt jetzt natürlich keine Rückschlüsse, inwiefern davon Gewalt auch so im Kontext von häuslicher Gewalt stattgefunden hat. Aber zumindest sehen wir, dass so allgemein Formen von digitaler Gewalt eben gerade so für junge Frauen einfach total ja zu ihrem Alltag dazugehören und einfach super verbreitet sind. Und das ist eben mit fast allen anderen Formen von digitaler Gewalt auch so.
Ja, man kann ja wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass viele von diesen 70% eben auch eigentlich aus dem persönlichen Nahbereich heraus irgendwie belästigt wurden. Also bestimmt sind da auch so anonyme Leute übers Internet, über irgendwelche Chatgruppen oder Foren oder so, aber oft sind es ja auch Leute im Umfeld.
Ja, ja, dann gibt es noch so Studien, wo MitarbeiterInnen von Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern befragt wurden. Und da gibt es zum Beispiel das Ergebnis, dass mittlerweile so gerade zum Beispiel, wenn es um Stalking geht, eigentlich fast immer digitale Technologien benutzt werden, um Stalking auszuüben.
Mhm.
Auch eben bei häuslicher Gewalt gibt es eine Studie, die sagt, dass eigentlich in weit mehr als der Hälfte aller Fälle von häuslicher Gewalt eben auch zusätzlich digitale Gewalt vom Täter angewendet wird.
Okay, krass. Also das heißt, also es gibt ja sehr viel häusliche Gewalt. Das wäre dann schon sehr viel. Gibt es auch irgendwie so, also weil du eben meintest, dass eben so zum Beispiel Frauenhausmitarbeiterinnen befragt wurden, gibt es da auch irgendwie so Studien oder Eindrücke, dass so MitarbeiterInnen vielleicht auch schon sagen, in so und so viel Prozent der Fälle finden sie zum Beispiel auf dem Handy so Überwachungssoftware oder irgendwelche Tracker oder sowas in der Art. Kennst du da was?
Ich glaube, dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. Und ich glaube, es ist teilweise auch schwierig, weil eben das technische Know-how oft fehlt. Also es ist sehr häufig, das kenne ich auch aus meiner eigenen Beratungsarbeit, dass Betroffene kommen und sagen, ich glaube, ich werde irgendwie überwacht. Und man weiß oft gar nicht so genau, stimmt das jetzt? Womit wird sie überwacht? Es ist eben oft ja super schwer nachzuweisen. Und wenn man eben die technischen Fachkenntnisse nicht hat, dann kann man vielleicht auch gar nicht erkennen, ob da jetzt überhaupt was dran ist.
Mhm. Ja, die Überwachung könnte ja auch alles Mögliche sein, ne? Irgendwie so Standortüberwachung, dann weiß man vielleicht auch schon viel über die Person oder einfach, dass man irgendwie, ich weiß auch nicht, ein Passwort hat für den Facebook-Account und irgendwie, falls Leute es noch benutzen, Facebook, ich weiß nicht, und dann so eben Kommunikation mitlesen können oder... Ich weiß nicht, es kann ja alles Mögliche sein, ne? Bis hin eben zu so professioneller Spyware, wo ich irgendwie verstanden habe, dass es eben möglich ist, irgendwie alle Handyaktivitäten zu überwachen.
Ja, und dann ist, glaube ich, teilweise auch der Übergang ein bisschen fließend. Also weil, ne, in vielen Beziehungen ist es ja total üblich, dass man Zugriff auf das Smartphone des Partners oder der Partnerin hat, dass es irgendwie vielleicht ganz normal ist, dass man die E-Mails vom Partner mitliest. Und sich dann, ja, die Leute dabei gar nichts denken, weil es eben so normal ist oder einfach auch ihre Passwörter, ihre Dienste teilen. Und dann ist natürlich die Frage, ab wo ist das jetzt Überwachung, ab wo ist das jetzt Gewalt, ab wo ist das jetzt irgendwie eine Kontrolle, die vielleicht auch einer betroffenen Person schadet und wann ist das einfach einvernehmlich?
Ja, es ist echt so eine Frage, ne? Ist ja auch leicht vorstellbar, dass man irgendwie mal für irgendwelche Situationen vielleicht einfach dauerhaft seinen Standort geteilt hat oder so und dann... Vielleicht vergisst man das dann und dann kann es aber sein, dass der Partner oder die Partnerin das dann eben zur Überwachung auch benutzt, obwohl es ursprünglich gar nicht so gedacht war.
Ja.
Ja, jetzt sind wir ja schon ein bisschen eingestiegen damit, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Arten der Überwachung oder eben digitaler Gewalt. Da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen konkreter einsteigen und uns das anschauen, okay, wie läuft es eigentlich ab? Also welche Geräte einerseits kann man überwachen oder welche werden auch so üblicherweise überwacht? Und wie funktioniert das? Also wie bekommen die Menschen überhaupt Zugriff auf diese Geräte? Also was sind da so die unterschiedlichen technischen Wege? Genau, aber erstmal über welche technischen Geräte reden wir da gerade?
Das wichtigste Gerät, was immer... im Mittelpunkt von so Absicherungsmaßnahmen steht, ist das Smartphone, weil es eben über das Smartphone sehr viele einzelne Möglichkeiten gibt, jemanden zu überwachen und letztlich aber natürlich über alle möglichen Geräte. Also selbst über Haushaltsgeräte kann ich jemanden überwachen, ne? Wir haben ja heutzutage so im Smart Home oder im sogenannten Internet of Things kann ich irgendwie selbst meine Spülmaschine oder die Beleuchtung zu Hause oder die Heizung, die Klingel mit meinem Smartphone verbinden und dann kann ich eben auf meinem Smartphone sehen, wer benutzt diese Geräte gerade so, ne? Und das ist ja theoretisch auch eine Möglichkeit, jemanden zu überwachen.
Ja, das ist echt abgefahren, über sowas habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Oder dass so eine Person dann so, wenn man so einen Kühlschrank hat, der so weiß, was so drin ist, dass man das dann irgendwie auch so verfolge oder so.
Ja, oder was uns bei uns im Projekt sehr oft begegnet, sind sogenannte Tracker. Also das sind so ganz kleine Gegenstände, die kann ich jemandem unterjubeln und dann, also ne, zum Beispiel kann ich die bei jemandem im Auto verstecken oder auch in eine Jacke einnähen und damit kann ich dann eben eine Person orten. Also das kann ich mit meinem Handy verbinden und dann kriege ich permanent den Standort davon zugeschickt.
Mhm. Also ich kenne das als AirTag, aber das ist, glaube ich, nur so eine Marke, oder?
Genau, AirTag ist ein sogenannter Bluetooth-Tracker und zwar der von Apple. Und es gibt aber eben ganz viele weitere. Also es gibt viele weitere Anbieter, es gibt viele weitere Marken und Arten von Trackern. Genau, aber ich glaube, der AirTag ist gerade so der beliebteste auf dem Markt. Der ist eben sehr billig, klein, gut zu verstecken und der hat eine sehr lange Akkulaufzeit.
Mhm. Und eigentlich sind die ja irgendwie dafür da, dass man die so an irgendwelche Gegenstände dran heftet. Also zum Beispiel, wenn man verreist, irgendwie an den Koffer oder so, falls der dann verloren geht, dass man den irgendwie finden kann. Oder so habe ich zumindest das verstanden, was die Funktion ist. Aber man kann die eben auch Leuten einfach unterjubeln. Kannst du mal so ganz grob einen Vergleich geben, wie groß ist das?
ein AirTag ist ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück.
Okay.
Wirklich sehr klein. Und Apple behauptet, dass die eine Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr haben, weil es eben ein Bluetooth-Tracker ist. Das heißt, der hat keinen GPS-Empfänger, sondern der sendet so ein Bluetooth-Signal und ortet sich dann eben über zum Beispiel andere iPhones in der Nähe.
Wow. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so selber meinen Bluetooth anmache, sehe ich den dann in der Liste der Geräte, die in meiner Nähe sind? Also kann ich das dann irgendwie ablesen, dass da so ein Bluetooth-Tracker ist? Und wenn da quasi immer einer ist, dass ich mir so Gedanken drüber mache, oh, vielleicht durchsuche ich mal zum Beispiel meine Jacke oder irgendwie das Futter von der Jacke oder irgendwie so?
Also tatsächlich hat Apple eingerichtet, dass man, wenn man ein iPhone besitzt, gewarnt wird, wenn einem ein fremder Tracker folgt. Das heißt, wenn du jetzt über mehrere Tage einen Tracker hast, der immer in deiner Umgebung an verschiedenen Orten registriert wird von deinem iPhone, dann kriegst du irgendwann eine Warnung.
Okay, praktisch. Aber ist es bei anderen Handys oder quasi bei Trackern von anderen Marken, ist es dann auch so oder ist es auf Apple beschränkt?
Es ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel Android-Handys haben das jetzt auch neuerdings. Da kann man zumindest einstellen, dass man gewarnt werden soll, wenn einem ein unbekannter Tracker folgt. Da weiß ich gerade gar nicht genau, für welche Hersteller das dann diese erkennen würde. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so super zuverlässig. Aber zumindest gibt es da so ganz langsam ein Bewusstsein für, dass man diese Dinger eben auch missbrauchen kann, um jemanden zu überwachen.
Ja, okay, das ist ja schon mal gut. Genau, jetzt haben wir über die AirTags ein bisschen gesprochen. Aber wir reden hauptsächlich über Smartphones jetzt im Weiteren. Und genau, ich habe noch so gedacht, man kann ja auch Leute so zum Beispiel übers Auto überwachen, dass man zum Beispiel auch immer vom Auto so direkt den Standort zugeschickt bekommt. Aber das ist natürlich nicht so fein wie jetzt so ein AirTag oder auch mit dem Smartphone. Und Laptop ist vielleicht, ich weiß nicht, je nachdem, kann auch interessant sein. Aber wie du es ja auch am Anfang gesagt hast, Smartphone ist schon irgendwie, da läuft einfach sozusagen am meisten drüber, auch gerade so persönliche Kommunikation. Ergibt irgendwie Sinn, dass es dann auch so im Fokus steht von so Überwachung.
Ja, genau. Und wenn wir über diese speziellen Überwachungsprogramme sprechen, die sind eben häufig auch speziell für Smartphone designed. Ich kann vielleicht mal ein bisschen was zu diesen Überwachungsprogrammen sagen. Genau, also so Überwachungsprogramme, die speziell dafür gemacht sind, eine Person aus meinem eigenen Umfeld zu überwachen, nennen wir in unserem Kontext Stalkerware.
Okay, ich kannte jetzt eher so Spyware, aber das ist Stalker wäre dann nochmal so ein bisschen spezieller dahin benannt, dass es eben so ein Stalking ist, eine Person dann immer so zu verfolgen.
Ja, genau. Also Spyware ist sozusagen der Überbegriff, ne? Wenn jetzt ein Staat dich überwacht, dann wäre das ja vielleicht auch Spyware, aber es wäre eben keine Stalkerware, weil Stalkerware ist wirklich, sind Programme, die im Kontext von Stalking-Handlungen verwendet werden. Genau. Und das mit der Legalität ist so ein bisschen tricky, weil eigentlich ist es strafbar, jemanden mit Hilfe von Stalkerware heimlich zu überwachen. Und es ist aber eben nicht strafbar, jemanden einvernehmlich damit zu überwachen. Das heißt, wenn ich jetzt sage so, Lilly, ich will immer wissen, wo du bist, ist es für dich nicht auch okay? Und ich würde da mal so ein Programm auf deinem Handy installieren, dann darf ich das machen. Und weil das eben, ne, diese einvernehmliche Nutzung legal ist, sind diese Produkte im Allgemeinen halt nicht verboten. Das heißt, die werden im Internet so ganz offen beworben, ne? Man findet die auch sofort, wenn man danach googelt. Und dann steht halt meist erst im Kleingedruckten, dass diese nicht einvernehmliche Nutzung strafbar ist. Und genau, die Anbieter werben aber meist dann ganz offen damit, dass man damit ja seinen untreuen Ehepartner überwachen kann. Und ja, letztlich auf den Websites ist total offensichtlich, dass sie eben für eine nicht einvernehmliche Nutzung hergestellt wurden.
Ja, das ist total frech, irgendwie Werbung zu machen quasi für eine Funktionsweise, die aber eigentlich illegal ist. Ja. Und quasi irgendwie sich dieses Schlupfloch zu suchen von dem Einverständnis für das Tracking, wenn das halt eigentlich gar nicht der Regelfall ist oder dafür, wo es so designed ist. Und es geht aber auch nur deswegen, weil das nicht kontrolliert wird, nehme ich an, ob jetzt die Person, die getrackt wird, ob die damit einverstanden ist oder nicht.
Ja, beziehungsweise es ist eben auch gar nicht so einfach zu kontrollieren, weil wenn man sowas auf dem Handy hat, ist es nicht unbedingt erkennbar, dass darauf Stalkerware installiert ist, weil diese Programme eben dafür designt sind, dass sie sich auf dem Zielgerät gut verstecken. Also das heißt, die tauchen zwar teilweise dann in der App-Liste auf, aber verwenden dafür so bestimmte Tarnnamen, zum Beispiel sowas wie Systemupdate. Dadurch ja, kommt man eben nicht darauf, dass es sich um Spyware handelt. Und deswegen ist es für Laien oft überhaupt nicht erkennbar, ob auf ihrem Handy sowas installiert wurde oder nicht.
Ja, das ist schon frech. Aber was wäre so der Hebel, damit zumindest dieses Schlupfloch nicht genutzt werden kann mit dem so legalen, illegalen? Müsste es da so eine Gesetzesänderung geben, dass diese Anbieter einfach darauf verpflichtet werden, dass immer auch die Einverständniserklärung irgendwie von der Person eingereicht werden muss? Oder denkst du, das wäre irgendwie sinnvoll, wenn man das macht? Oder würde das dann sowieso immer gefälscht werden? Ich weiß nicht so genau, was wäre da so dein Blick darauf?
Also ich fände das auf jeden Fall sinnvoll, beziehungsweise ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es möglich wäre, dass diese Softwareprodukte eben überhaupt nur noch dann legal verkauft werden dürfen, wenn die sich eben nicht auf dem Zielgerät verstecken. So, ne, wenn die zum Beispiel regelmäßig Benachrichtigungen senden, hier dieses Gerät wird überwacht, bist du damit einverstanden? Also ich glaube, es gäbe technisch super viele Möglichkeiten, um eben diese ohnehin illegale Nutzung auch technisch zu verhindern. Nur anscheinend gibt's da bisher nicht den politischen Willen zu.
Ja, wahrscheinlich, weil dieses Thema auch einfach, also wie wir ja schon gesagt haben, irgendwie, es gibt nicht so viel Wissen dazu und dann ist einfach auch noch nicht der entsprechende politische Druck entstanden. Okay, aber deswegen machen wir auch die Folge, um Leute zu bilden und da so die Notwendigkeit zum Beispiel für solche Änderungen auch deutlich zu machen.
Ja.
Dann frage ich mich natürlich noch, was können diese Apps eigentlich alles? Also womit, wenn ich jetzt tatsächlich so eine Software aufs Handy geschleust bekommen habe, so womit muss ich rechnen, was geht? Also können die zum Beispiel auch die Kamera aktivieren, obwohl das Handy da einfach nur liegt und quasi so in den Raum reinschauen? Also geht sowas auch oder ist es eher sowas, was ich nur so aus Agentenfilmen kenne? Oder wie weit geht das? Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, wie kommt die App eigentlich aufs Handy? Also reicht das irgendwie, wenn ich so in der SMS oder in der E-Mail irgendeinen komischen Anhang anklicke oder muss die Person das Handy tatsächlich mal in der Hand gehabt haben? Genau, wie sieht es da aus?
Ja, richtig gute Frage. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich Spyware oder eben diese Stalkerware nur mit einem direkten Zugriff installieren kann. Und das geht auch gar nicht so einfach. Also man muss nämlich zum Beispiel bei einem Android-Handy, das muss sich vorher routen. Also routen bedeutet sozusagen, ich brauche so einen, ja gewissermaßen so einen erweiterten Zugriff auf das Handy, weil ich muss bei der Installation von Stalkerware so bestimmte Sicherheitsvorkehrungen des Smartphones umgehen. Deswegen ist diese Installation insgesamt schon ein längerer Prozess. Es ist allerdings so, dass die Anbieter da ziemlich detaillierte Anleitungen geben und notfalls coachen die einen auch eine Stunde am Telefon dadurch. Ne, deswegen ist es zwar schwierig, aber letztlich doch eben für jeden Laien zu bewältigen. Aber ich brauche eben schon so eine Stunde wahrscheinlich mindestens unbeobachteten Zugriff auf das Gerät. Genau, und dann dazu, was die so können. Also teilweise sind die wirklich sehr umfassend in ihren Funktionen, ne? Also ich kann eigentlich alle Aktivitäten, also alle Dateien auf dem Gerät auslesen. Ich kann alle digitalen Aktivitäten, alle Nachrichten mitlesen. Teilweise haben die diese Funktion, dass ich auch aus der Ferne heimlich Mikrofon und Kamera einschalten kann. Ne? Das heißt, dann kann ich sogar Gespräche mithören, die gar nicht am Handy geführt werden, sondern im Raum.
Ach, ja, gruselig, ja. Wie so eine Wanze.
Ja, wirklich. Genau, Standort natürlich, also die übertragen den Live-Standort die ganze Zeit an einen Überwacher, auch einen Standortverlauf. Teilweise ist es aber auch so, dass die Hersteller viel mehr versprechen, als sie wirklich halten. Also wir haben mehrere Programme ausprobiert und teilweise ist es dann eben auch so, dass die überhaupt nicht funktionieren oder dass da bestimmte Funktionen versprochen werden, die dann eben doch nicht so wirklich funktionieren oder man bekommt nur, weiß ich nicht, einmal pro Stunde einen Standort und gar nicht die ganze Zeit. Und es ist eben auch so, dass ich gar nicht auf allen Geräten Stalkerware installieren kann. Also zum Beispiel auf neueren iPhones ist die Installation von Stalkerware bisher gar nicht möglich. Und es liegt daran, dass ich eben dieses Umgehen der Sicherheitsvorkehrungen, beim iPhone heißt es Jailbreak, das ist bei den neueren iOS-Versionen einfach noch gar nicht möglich. Ja, und was ich aber auch noch dazu sagen wollte, ist, dass letztlich ist, glaube ich, Stalkerware der absolute Spezialfall, wenn es um Überwachung geht. Also ich glaube, die allermeisten Menschen werden überhaupt nicht durch Stalkerware überwacht, sondern eben dadurch, dass vielleicht der Ex-Partner ihr mobiles Cloud-Konto-Passwort kennt oder irgendwelche Passwörter kennt oder heimlich auf dem Handy eine App installiert hat, die den Standort teilt. Oder es gibt eben ganz viele Möglichkeiten, die viel weniger aufwendig sind, als wirklich diese Stalkerware-Programme zu benutzen. Denn tatsächlich, wenn ich Stalkerware benutze, dafür muss man in der Regel auch ein monatliches Abo abschließen. Das kostet dann so 30, 40 Euro, teilweise auch mehr. Das ist natürlich für Täter relativ aufwendig.
Ah ja, okay, ja, das habe ich, ist mir jetzt, wäre jetzt direkt auch meine nächste Frage gewesen, auch um diesen Themenkomplex mit der Stalkerware abzuschließen, genau, wie teuer das eigentlich ist, weil es klingt ja schon alles sehr komplex, genau, wenn es auch so ist, dass es quasi eigentlich praktikable andere Möglichkeiten gibt, ein Handy zu überwachen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es gar nicht so viele Leute gibt, die dann so diesen konkreten Weg wählen.
Also nur mal so als Beispiel, ich glaube, vielen ist nicht so ganz bewusst, dass, ne, wenn man so ein Smartphone einrichtet, dann richtet man sich ja in der Regel gleich am Anfang so ein Cloud-Konto ein. Ne? Das ist bei einem Android-Phone das Google-Konto und bei einem iPhone ist es die Apple-ID. Und jetzt wird häufig der komplette Standortverlauf von dem Smartphone in dieser Cloud gespeichert. Das heißt, es reicht eben, wenn jemand dieses Cloud-Passwort hat, dass der jederzeit meinen Standort einsehen kann. Und wenn ich mich eben nicht damit auskenne und vielleicht gar nicht geguckt habe in meinen Einstellungen, wird da eigentlich mein Standort gespeichert oder nicht, dann kann ich mir natürlich dann gar nicht erklären, wie mich jemand überwacht. Und in Wirklichkeit ist es aber eben super einfach.
Ja, das ist echt krass, was da alles so in die Cloud geladen wird heutzutage.
Ja, ne? Und dann gerade auch noch dann so in so Hetero-Paar-Beziehungen ist es dann ja häufig so, ne, Frauen trauen sich in Bezug auf technische Fähigkeiten teilweise weniger zu, lassen dann ihr Smartphone vom Partner einrichten oder der Partner schenkt es ihnen zum Geburtstag und hat eben dann schon das Cloud-Konto für sie eingerichtet. Und dann, ja, ist es eben ganz häufig so, dass der Partner da eben vollen Zugriff drauf hat.
Ja, und normalerweise würde man ja auch denken so, ja, ist ja auch irgendwie sweet irgendwie, dass die Person sich da so kümmert oder ist es halt auch praktisch. Also zum Beispiel meine Freundin kennt auch das Passwort für mein Handy. Ich weiß nicht, es ist halt einfach irgendwie so praktisch, weil irgendwie, ich sage ihr so oft so, sag mal, kannst du mal kurz an meinem Handy so und das machen oder irgendwie beim Autofahren, dann will sie irgendwie was an der Musik machen. Ja, ich meine, ich vertraue natürlich auch da in dieser Beziehung, dass sie halt keinen Scheiß macht mit meinem Handy.
Ja, letztlich finde ich, ist es ja auch total verständlich, dass man irgendwie in einer vertrauensvollen Beziehung dann auch eben Passwörter miteinander teilt. Andererseits ist es aber eben auch Teil des Problems, so, ne? Weil wenn man sich überlegt, was man alles für Schaden anrichten kann, wenn man bestimmte Passwörter von jemandem hat. Ja, ich glaube, da sind viele Risiken, über die sich Menschen gar nicht so bewusst sind oder über die dann nicht so viel nachgedacht wird.
Mhm. Ja, was gibt es noch für Möglichkeiten, Handys zu überwachen? Mal abgesehen davon, dass man zum Beispiel das Cloud-Passwort dann kennt.
Also ich glaube, eine ganz beliebte weitere Möglichkeit ist eben über alle möglichen Accounts und Online-Konten. Ne? Also es gibt ja eben nicht nur das Cloud-Passwort, sondern eben auch ja über Messenger, über irgendwie Dating-Apps, über Shopping-Accounts und wirklich, es gibt ja so viele Online-Dienste mittlerweile und ne, es gibt dann viele Menschen, die haben für all diese Accounts dasselbe Passwort. So, wenn das jemand von mir hat, dann kann der mich komplett ruinieren und ich gebe damit jemandem quasi die Kontrolle über meine komplette digitale Identität. So, und deswegen ist es eben ja ein sehr großes Risiko, wenn man unsichere Passwörter verwendet, wenn man seine Passwörter weitergibt oder eben, wenn man auf einem gemeinsamen Rechner seine Passwörter gespeichert hat, ne, was dann vielleicht auch immer noch gespeichert ist, wenn die Beziehung eigentlich schon beendet ist.
Mhm. Was ist mit dieser Kinderhandy-Funktion? Das hattest du im Vorgespräch auch mal angesprochen, dass man das irgendwie so einrichten kann oder Familienfreigabe heißt es vielleicht auch?
Ja, genau. Also man kann ein Smartphone von vornherein mit einem Kinder-Cloud-Konto einrichten. Die Smartphones haben häufig schon voreingerichtet diese Möglichkeit, dass man eben die als Kindergerät einrichtet und dann kann man die mit einem Elterngerät verbinden. Und darüber kann man dann eben auch zum Beispiel den Standort, aber eben auch die digitalen Aktivitäten überwachen. Bei einem Android-Handy funktioniert das über Google Family Link. Also das ist sozusagen die App, über die ich dann das Kinderkonto überwachen kann. Und bei Apple funktioniert das über die sogenannte Bildschirmzeit. Also da kann ich dann zum Beispiel auch einstellen, dass Apps nur eine bestimmte Zeit am Tag benutzt werden dürfen. Ich kann die Kontakte einsehen, ich kann aber eben auch den Standort einsehen und ich kann bei Apple beispielsweise auch einstellen, dass die Standortfreigabe eben gar nicht deaktiviert werden darf.
Okay. Und dann habe ich noch verstanden, dass es auch illegale Spyware bzw. Stalkerware gibt. Gibt es da noch irgendwie so einen großen Unterschied zu den legalen Programmen, die wir ja eben schon relativ ausführlich besprochen haben?
Also ich weiß gar nicht, inwiefern illegale Stalkerware in diesem Kontext so viel zum Einsatz kommt. Das ist eben wie gesagt, meistens eher der Fall, dass die Stalkerware legal erhältlich ist und dass aber der Einsatz eben illegal ist.
Ah, okay.
Es mag sozusagen zusätzliche geben, die von vornherein schon illegal ist. Aber letztlich sind diese legalen Produkte, haben so umfassende Funktionen, dass das eigentlich, ja, ich gar nicht unbedingt einen Grund sehe, warum man da noch auf andere Produkte zurückgreifen sollte, wenn man jemanden komplett überwachen möchte.
Okay, also es gibt so viele Möglichkeiten, dass man quasi gar nicht in Anführungsstrichen in die Illegalität gehen muss. Wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass ich irgendwie getrackt werde, was sind die Möglichkeiten, das zu überprüfen? Oder würde ich dann einfach mal prophylaktisch irgendwie meine ganzen Passwörter ändern? Oder und wie würde ich vorgehen, so um in mein Handy mal reinzuschauen, um da Gewissheit zu bekommen?
Also es kommt ein bisschen drauf an, was das Ziel ist. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Beweise zu sichern, dann sind die Ratschläge leider immer ein bisschen andere, als wenn es darum geht, dein Handy abzusichern. Wenn es darum geht, dein Handy abzusichern und wir jetzt mal überlegen wollen, was könnte da so eine systematische Vorgehensweise sein, dann würde ich mal sagen, okay, erstmal Überblick verschaffen. Was gibt's eigentlich alles für Geräte und was hast du alles für Accounts?
Mhm.
Und dann, ne, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich einen begründeten Verdacht hat, so, oh, meine Geräte werden überwacht, dann ist da die sicherste Möglichkeit eigentlich immer, auf Werkseinstellungen zurücksetzen, weil das schafft mit Sicherheit alle installierten Apps, die irgendwas überwachen, erstmal ab, ne? Die werden dann gelöscht. Alle Einstellungen, dass mein Standort geteilt wird und so weiter, werden dann zurückgesetzt, ne? Ich muss natürlich dann vorher ein Backup machen, dass ich irgendwie meine Daten irgendwo sicher hinkopiere. Aber das ist halt so ein bisschen so eine Allround-Lösung für die Absicherung von Geräten.
Ah, okay. Also du würdest gar nicht sagen, weil du das ja zum Beispiel am Anfang meintest, dass die in den App-Listen, dass diese Apps so Tarnnamen haben. Also du würdest gar nicht empfehlen, herzugehen und quasi diese Listen zu durchforsten, ob man da irgendwas Verdächtiges findet, sondern du würdest so direkt so den Kahlschlag sozusagen empfehlen mit den Werkseinstellungen.
Es kommt immer drauf an. Also, weil das mit den Werkseinstellungen würde ich machen, wenn es tatsächlich einen begründeten Verdacht gibt, dass irgendwas drauf ist und ich nur vielleicht nicht genau weiß, was sozusagen. Wenn ich aber jetzt erstmal prüfen möchte, ob mit einem Handy irgendwas ist, dann wäre das auf jeden Fall was ich empfehlen würde. Einfach mal gucken, welche Apps haben eigentlich Zugriff auf den Standort. Ne? Das kann man einfach in den Einstellungen gucken. Da gibt es dann meistens zum Beispiel den Menüpunkt Standort oder Standortdienste. Und dann gibt es den Punkt App-Berechtigung. Ne? Teilweise je nach Betriebssystem heißt das ein bisschen anders, aber das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Da sind dann alle Apps aufgelistet, die Zugriff auf den Standort haben. Und da kann ich dann eben auch auf einzelne Apps klicken und das eben verbieten. Ja, und wenn ich da eine App sehe, die ich nicht kenne oder die ich mir selber nicht installiert habe, dann kann ich die vielleicht nochmal googeln, um sicher zu gehen, ne? Ist das nicht vielleicht irgend so ein Ding, was das Handy wirklich braucht? Wenn ich dann aber rausfinde, okay, das ist eine App, die möchte ich nicht haben, dann kann ich die auch einfach löschen.
Weil du eben dieses Thema auch Beweise sichern angesprochen hast, wie würde man das dann wiederum machen?
Das ist ein bisschen auch da wieder kompliziert. So, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich das Gefühl habe, da könnte Stalkerware drauf sein, also diese spezielle Überwachungssoftware, dann würde ich tatsächlich empfehlen, das Gerät direkt in Flugmodus zu versetzen, auszuschalten und an einen IT-Experten zu schicken, weil die Beweissicherung für Laien eben extrem schwierig ist. Ja, dieses Gerät ist halt in dem Moment sowieso nicht mehr sicher. Das heißt, ich sollte es auf keinen Fall weiter benutzen. Ich kann das auch nicht einfach löschen und dann ist das Gerät wieder sicher. Es ist eben so, viele von diesen Überwachungssoftwareprodukten haben sogar die Funktion, dass man sie aus der Ferne deinstallieren kann, wenn sie auffliegen. Das heißt, wenn der Überwacher merkt, dass diese Spyware gefunden wurde und ich möchte aber Beweise sichern, deswegen versetze ich das Gerät in den Flugmodus, weil ja dann eben die Hoffnung besteht, dass er da nicht schnell genug das löschen kann. Und dann habe ich eben die Hoffnung, dass IT-ExpertInnen da die Beweise so weit sichern können, dass sie eben sagen können, dass es drauf ist. Allerdings muss man dazu leider dann immer noch sagen, damit ist eben noch nicht bewiesen, wer der Überwacher ist. Deswegen, ja, tatsächlich in der Praxis gibt es praktisch keine Fälle, wo Menschen tatsächlich dafür verurteilt wurden, Stalkerware anzuwenden.
Ah, okay, abgefahren. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, die du geben würdest? Also einerseits quasi zur Prävention von Überwachung oder wenn ich eben da anfange, Verdacht zu schöpfen, gibt es über das, was wir schon besprochen haben, gibt es noch so weitere Tipps, die du geben würdest in dem Bereich?
Dann vielleicht noch ein Tipp. Wir hatten jetzt gerade schon gesagt, wie man Geräte absichern kann. Ganz wichtig ist aber eben auch, dass man seine Accounts absichert. Und da würde ich einfach immer, der allerwichtigste Ratschlag für alles ist natürlich Passwörter ändern. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man eben möglichst sichere Passwörter wählt, also Passwörter, die vor allem nichts mit einem selber zu tun haben, ne, die nicht irgendwie jetzt die Vornamen meiner Kinder plus mein Geburtsdatum sind oder so, weil das ist ja eben was, was mein Ex-Partner mit Sicherheit erraten kann, sondern am besten eben zufällige Wörter, die ich mir aber eben trotzdem noch irgendwie merken kann.
Ja, das ist natürlich dann direkt irgendwie kompliziert oder dann würde man vielleicht gerne so ein Programm benutzen, um die Passwörter zu verwalten, weil man dann ja auch voll schnell gar nicht mehr durchcheckt.
Ja, würde ich auch empfehlen. Also ein Passwortmanager, weiß nicht, wir empfehlen da häufig KeePass bei uns im Projekt, aber es gibt sicherlich mehrere gute Passwortmanager.
Ja, war ich, glaube ich, auch immer bisher zu faul, mir das einzurichten. Aber vielleicht sollte ich das dann wirklich auch mal machen.
Ich ehrlich gesagt auch. Ich habe auch keinen Passwortmanager. Wir empfehlen das immer nur und machen das dann selber nicht.
Ja, okay, na gut. Aber immerhin hat man quasi das bessere Wissen. Danke für diesen Überblick darüber, was man tun kann dagegen, dass man überwacht wird oder wie man das überhaupt herausfinden kann. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und ich habe auch in meinem eigenen Leben Ansatzpunkte gesehen, was ich auf jeden Fall besser machen könnte. Da schließt sich halt für mich auch direkt die Frage an, worauf sollte ich quasi auch in meiner Beziehung oder worauf sollte man irgendwie insgesamt in so nicht gewaltvollen Beziehungen achten, gerade auch, falls man sich dann mal trennt, um das dann irgendwie alles so gut abgesichert zu haben, dass, also wenn sich vielleicht dann auch so die Gefühle eben ändern, mich dann irgendwie so noch im Nachhinein noch überwachen kann.
Also erstmal finde ich es ganz wichtig, dass es einfach allgemein mehr Bewusstsein für diese Problematik gibt, ne? Dass Leute so ein bisschen verantwortungsvoller mit ihren eigenen Geräten umgehen, zum Beispiel ihre Geräte nicht aus der Hand geben, dass man, wenn man Apps installiert, sich wirklich auch mal fragt, okay, welche Daten werden hier eigentlich geteilt, welche Funktionen hat es, welche Risiken bestehen eigentlich, was kann alles passieren, wenn jemand anderes Zugriff auf meinen Account hat, so, ne, das muss ja jetzt gar nicht mein Ex-Partner sein, das können ja auch alle möglichen Täter sein, die daran Interesse haben. Was passiert auch mit Bildern, die ich mache, die ich vielleicht unreflektiert auf meinem Gerät habe, die ich verschicke, die ich ins Internet hochlade, so. Ich glaube, es gibt eben ganz viele Risiken, wo ich so, wenn ich so ein bisschen verantwortungsvoller damit umgehen würde, ja, eben so viele Formen von digitaler Gewalt gar nicht mehr möglich wären. Deswegen gibt es zum Beispiel auch dieses Konzept der sogenannten digitalen Trennung. Das ist ein Konzept, was sich eigentlich ja nicht nur an gewaltbetroffene Frauen richtet, sondern eigentlich an alle Menschen, die eine Beziehung beenden. Weil es ist ja nun mal üblich, dass man so in der Beziehung ganz viel teilt, dass man vielleicht einen gemeinsamen Laptop hat, dass man vielleicht bestimmte Dienste, jetzt so Streaming-Dienste oder auch Musikanbieter-Dienste gemeinsam nutzt. Dieses Konzept sieht halt vor, dass man sich nach dem Ende einer Beziehung mal fragt, okay, welche dieser Dienste möchte ich eigentlich weiterhin teilen? Haben wir vielleicht noch gemeinsame Verträge? Sind unsere Geräte auf irgendeine Weise miteinander verknüpft? Kennen wir unsere Passwörter gegenseitig? Und dass man dann wirklich einmal so die Liste durchgeht und alles einmal wirklich trennt. Also, dass man dann vielleicht, ne, Accounts, die man nicht mehr teilen möchte, einfach neu anlegt, dass man auf jeden Fall alle Passwörter ändert. Wir kennen das alle. Natürlich vertraut man seiner Partnerin oder seinem Partner in der Beziehung 100%ig, aber das kann eben auch ganz schnell kippen. Und ich weiß eben nicht, wie stehe ich nach einem Jahr oder nach einem heftigen Streit dann dazu? Und gibt es nicht vielleicht doch jemanden aus meiner Vergangenheit, der dieses Wissen missbrauchen kann, um mir zu schaden?
Ja, okay. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass es auch so ins Bewusstsein kommt, dass man diese Sachen nach einer Trennung auch alle mal so durchchecken sollte.
Ja. Dazu übrigens noch eine Empfehlung. Es gibt auf der Website des Anti-Stalking-Projekts vom Friedert-Frauen-Zentrum eine Checkliste zur digitalen Trennung. Und da kann man dann eben so systematisch alles durchgehen, was wichtig ist. Also alle Geräte, alle Accounts und eben vielleicht sogar noch so weitere Sachen wie Handyverträge etc.
Ah ja, okay, cool. Gut, das setzen wir dann am besten auch noch mit in die Shownotes.
Ja.
Und dann hat sich mir natürlich auch die Frage gestellt, wie zum Beispiel gerade jetzt Frauenhäuser auch damit umgehen mit dieser Situation, dass eben in so vielen Gewaltbeziehungen die Handys überwacht werden, weil ja auch gerade bei Frauenhäusern das ja auch wichtig ist, dass zum Beispiel ja der Standort nicht bekannt ist. Gibt es da irgendwie bestimmte Maßnahmen, die da ergriffen werden oder wie sieht es da aus?
Ja, also spannende Frage auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort. Es gibt, glaube ich, schon erste Frauenhäuser, die wirklich mittlerweile sagen, das ist so verbreitet, dass Leute irgendwie ja nicht nur digitale Gewalt anwenden, sondern auch Daten unreflektiert ins Internet stellen und teilen, dass dieses Konzept mit dem geheimen Standort überhaupt nicht mehr aufgeht und die deswegen dazu übergehen, ihren Standort doch öffentlich zu machen und dann beispielsweise Security vor dem Haus haben. Das ist aber jetzt nicht die Regel. Ich glaube, in aller Regel ist es dann eher so, dass beispielsweise ja eben die Sachen von Frauen durchsucht werden. Also natürlich zusammen mit den Betroffenen wird dann geguckt, gibt es hier ein Risiko, ne, dass sie überwacht wird, kann da vielleicht irgendwas in ihren Sachen drin sein. Dann guckt man zusammen und tatsächlich haben mir schon ganz viele Frauenhausmitarbeiterinnen erzählt, dass sie eben gerade Tracker sehr häufig bei Frauen, die ins Frauenhaus gekommen sind, gefunden haben. Also beispielsweise hat mal eine erzählt, dass sie einen Tracker in einer Haarbürste gefunden haben.
Das ist echt so abgefahren, ey.
Ja, finde ich auch. Immer wieder krass. Genau, früher war es, glaube ich, sehr häufig so, dass dann eher so gesagt wurde, dass im Frauenhaus generell keine Smartphones und keine internetfähigen Geräte benutzt werden dürfen. Ich weiß gar nicht, inwieweit das immer noch in Frauenhäusern die Regel ist. Ich denke auch so ein bisschen, häufig hat digitale Gewalt eben auch die Folge, dass Frauen sich aus digitalen Räumen zurückziehen. Und das ist aber natürlich nicht das, was wir uns wünschen, sondern deswegen denke ich eben, ja, gerade wenn man sich bewusst macht, dass für viele junge Frauen Messenger und Social Media einen super wichtigen Stellenwert haben, denke ich halt so, ja, wir müssen das irgendwie schaffen, dass es gerade auch für gewaltbetroffene Frauen möglich ist, das Internet zu benutzen. Aber ja, ist eine schwierige Frage. Und ich glaube, teilweise ist es dann auch so, dass Frauenhäuser eigene Smartphones rausgeben, aber das ist dann natürlich wieder ein Kostenproblem. Also teilweise ist es einfach, ja, ist es auch ein ungelöstes Problem, wie man damit am besten umgeht.
Ja, gut, aber das ist ja jetzt, wenn sich eben das irgendwie jetzt auch mehr durchsetzt, irgendwie dieses Wissen darum, um digitale Gewalt, wie das angewendet wird und ja, dass einfach klar ist, ne, unser Leben ist halt digital oder spielt sich irgendwie mehr und mehr so digital ab und dann verlagert sich eben auch die Gewalt dahin, dann muss man eben auch Wege finden, wie man damit umgeht.
Ja, und ich finde, das ist ja auch eine Frage der sozialen Teilhabe, ob ich Zugang zum Internet habe und ob ich mich im Internet frei äußern kann, ob ich da meine Kontakte über Messenger, Social Media etc. halten kann. Deswegen finde ich es eben ja ganz wichtig, da auch eine gewisse Sicherheit zu bieten, gerade auch für Frauen oder auch für andere Menschen, die Diskriminierung erfahren.
Gerade wenn man jetzt so ans Frauenhaus denkt, das ist ja sowieso so krass, wenn halt eine Person quasi ihr privates Umfeld und ihren Raum zurücklassen muss, um halt in Sicherheit zu sein, dann wäre es halt schon cool, wenn der digitale Raum dann irgendwie trotzdem noch zur Verfügung steht und die Person sich daraus nicht auch noch zurückziehen muss und die ganzen Kontakte, die das eben ja auch bietet oder Möglichkeiten, Kontakt mit wichtigen Menschen zu halten, das nicht auch dann verlassen muss noch zusätzlich. Ja. Okay, Jule, wow, jetzt haben wir auf jeden Fall viel besprochen und hoffentlich einen guten Überblick gegeben über dieses Thema digitale Gewalt und vor allem die technische Seite davon. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und habe für mich auch was mitgenommen, was ich vielleicht ein bisschen anders mache in meinem Leben und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen das auch so spannend fanden. Haben wir denn noch irgendwas vergessen? Wolltest du noch irgendwas zu dem Thema sagen, worauf wir jetzt nicht zu sprechen gekommen sind bisher?
Ja, vielleicht eine Sache noch. Wir versuchen eben auch in unseren Schulungen immer zu vermitteln, dass es eben nicht darum geht, dass jetzt alle auswendig lernen müssen, wo man, weiß ich nicht, die Standortfunktion deaktiviert, sondern in erster Linie geht es uns eigentlich darum, so eine Haltung zu vermitteln. Und zwar insbesondere an Frauen, dass Frauen sich wirklich zutrauen, sich mit Technik zu beschäftigen und da auch so ein bisschen ihre Angst verlieren und eben wirklich einfach mal in die Einstellungen gucken, ja, sich bewusst machen, was sind das eigentlich für Technologien, mit denen wir uns da beschäftigen? Ja, und das sich nicht außer Hand nehmen lassen.
Mhm, okay, cool. Danke für diesen letzten Tipp. Der führt ja auch schon irgendwie so voll in die Richtung von so Empowerment im Bereich Technik auch so insgesamt und sich eben in dem Bereich so selber zu ermächtigen. Und das finde ich eigentlich eine perfekte Überleitung, um dann jetzt quasi einen Strich drunter zu machen unter dieses Thema und unsere Folge schön abzurunden, wie immer mit unserer Empowerment-Frage. Ja, Jule, hast du Lust anzufangen und mir zu sagen, was dich in der letzten Zeit empowert hat?
Ja, sehr gerne. Also auf jeden Fall hat es mich auch empowert, Teil dieses Projekts zu sein. Und ich bin irgendwie immer noch richtig stolz darauf, dass wir halt eben da uns erstmal selber dieses Wissen angeeignet haben. So, das ist schon auch was, wo ich sage, so, das war echt, das hat Spaß gemacht, aber es ist schon auch was, wo ich stolz drauf bin. Mhm. Also auf mich, aber auch auf unser ganzes Team. Und ich fühle mich aber schon auch immer richtig geehrt, wenn Leute mich dann als Expertin dafür einladen und ich auch das Gefühl habe, so, wir haben wirklich was zu erzählen und wir können da auch wirklich was beitragen in dem Bereich. Dann habe ich aber noch was, was mich gerade so akut empowert hat, und das ist ein bisschen jetzt eher so das Gegenteil davon, und zwar habe ich in letzter Zeit so viel Arbeit sowohl in meinen eigentlichen Job als auch in dieses Projekt gesteckt, dass ich irgendwann auch gemerkt habe, okay, es reicht jetzt für dieses Jahr. Und ich glaube, was mich jetzt gerade so im Moment empowert hat, war, dass ich mir gesagt habe, ich übernehme jetzt keine weiteren Aufgaben für dieses Jahr. Also keine weiteren Schulungen, keine Termine. Ja, einfach nichts, was für mich mit neuem Stress verbunden ist. Und das war für mich, glaube ich, gerade so ein notwendiger und wichtiger Schritt. Und jetzt gerade bin ich ganz stolz drauf, dass ich das bisher auch erfolgreich durchziehe und jetzt am Wochenende schon einfach mal nichts gemacht habe, statt auf die Demo zu gehen zum 25.11.
Ja, das ist ein bisschen lustig. Naja, aber jetzt hast du ja, genau, jetzt machen wir ja gerade diese Podcast-Folge und das ist ja dann auch quasi doch nochmal ein Beitrag so in diesem Themenfeld, um das so bekannter zu machen und da was zu tun.
Ja, aber das habe ich halt schon vorher zugesagt.
Ja, stimmt. Wir haben schon ziemlich lange eigentlich an dieser Folge rumgeplant.
Okay, möchtest du auch erzählen, was dich empowert hat, Leni?
Ja, gerne. Was mich empowert hat, das hat auf jeden Fall auch was mit dem 25.11. zu tun, also Tag gegen Gewalt an Frauen. Und wobei, jetzt habe ich mal neu gehört, Tag gegen patriarchale Gewalt, das fand ich irgendwie auch einen guten Namen. Und ich habe tatsächlich, wie du es auch gerade meintest, an dem Tag selber, ich saß ziemlich lange im Zug und ich habe mich jetzt nicht irgendwie so krass involviert oder bin auf die Straße gegangen, aber schon auch ein bisschen mit dem Gedanken, okay, ich mache ja sonst quasi auch so viel mit dem Thema. Und ich habe nämlich tatsächlich auch sowohl letzte als auch vorletzte Woche, also die Leute, die auf unserem Newsletter stehen, die haben es, glaube ich, auch mitbekommen, hatte ich jeweils eine Veranstaltung in Dresden und in Ludwigshafen. Das eine war genau eine Lesung mit so was Workshop-artigem noch danach. Und das andere war eine Podiumsdiskussion noch mit einer älteren Aktivistin, die Wildwasser Ludwigshafen mitgegründet hat und die quasi aus den 70er, 80er, 90er Jahren von ihrem Aktivismus berichtet hat. Und das war irgendwie beides total schöne Veranstaltungen, genau, die irgendwie ganz anders waren jeweils und das Publikum war irgendwie auch ziemlich unterschiedlich. Ja, es war einfach auch, also wie du es gerade auch gemeint hast, es war einfach voll schön, da als Expertin eingeladen zu sein und irgendwie so das Gefühl zu haben, so ja, das ist interessant für die anderen Leute oder auch empowernd für die Leute, was ich oder wir besprechen, oder auch, dass so voll interessante Fragen auch gestellt wurden und so die Diskussion mit dem Publikum sehr interessant waren. Und ja, das fand ich einfach total cool. Und ich war jetzt ziemlich viel erkältet tatsächlich in den letzten Wochen. Also es hat sich quasi so eine Erkältung nach die andere gereiht und mein Energielevel ist nicht so hoch. Genau, ich bin voll froh, dass ich es trotzdem geschafft habe, für diese Veranstaltungen zur Verfügung zu stehen und das so zu machen. Und genau, es hat mir auch voll viel gegeben und es war voll schön.
Ja, das klingt mega spannend. Schade, dass ich nicht mit dabei sein konnte.
Ja, wenn mal wieder was in Berlin ist, dann rechne ich fest mit dir, Jule.
Auf jeden Fall.
Ja, und sonst nach Ludwigshafen fährt man ja vielleicht von hier aus auch nicht einfach mal so. Das hat mich empowered. Cool, dann sind wir jetzt schon wieder am Ende. Falls ihr jetzt noch Fragen an uns habt oder uns gerne Feedback geben wollt auf die Folge oder allgemein, dann könnt ihr uns gerne schreiben, und zwar an die E-Mail-Adresse notyouropfer@riseup.net, oder ihr findet uns auch auf Instagram. Da könnt ihr uns auch sehr gerne folgen oder was schreiben oder wie auch immer. Da heißen wir nämlich notyouropfer.podcast. Gibt auch noch andere Möglichkeiten, uns irgendwie das eine oder andere dazulassen, zum Beispiel Sternchen in den Podcast-Apps, also Bewertungen. Darüber freuen wir uns auch. Dann kann der Podcast nämlich von anderen Menschen besser gefunden werden. Ja, wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten habt, dann könnt ihr uns gerne auch auf Steady unterstützen. Da stelle ich den Link auf jeden Fall in die Shownotes oder er ist auch auf unserer Homepage zu finden. Genau, das war jetzt noch so der kleine Werbeblock.
Ja, danke, Lilly.
Obligatorisch. Dann bleibt mir, glaube ich, nichts mehr, als dir, liebe Jule, zu sagen, danke, dass du dieses Thema mit uns durchgesprochen hast, uns einen Einblick gegeben hast, womit du dich da beschäftigt hast. Genau, ich hoffe, dass es spannend war für unsere Zuhörerinnen. Und genau, euch sage ich danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Und dann hören wir uns bald mal wieder. Tschüss.
Tschüss.